Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Predigttext für den heutigen Sonntag in unserer Predigtreihe der neuen Perikopenrevision ist das 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung. Paulus schreibt: Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte, wie Kinder denken, und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Ja, so möchten wir dich jetzt bitten um deinen Geist, dass er den Samen deines Wortes in uns legt, dass er wächst und aufblüht. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, was für ein Predigttext. Nicht nur lang, sondern irgendwie auch total schön. Ein berühmtes Stück Weltliteratur. Verse voller Sprachkraft und Schönheit, die man ja nicht zu Unrecht als das hohe Lied der Liebe oder von der Liebe bezeichnet. Ein Text zum Schwärmen, aber auch ein Text, an dem man scheitern kann. Sehr beliebt ist der Text ja bei Trauungen. Dann sitzt hier vorne das Brautpaar auf den Stühlen und wenn dann diese schönen Worte über die Liebe gelesen werden, schauen sich Braut und Bräutigam verliebt und glücklich strahlend an und denken, so großartig ist ja auch unsere Liebe. Und dahinter in den Reihen sitzen dann andere, die schon länger verheiratet sind und wissen, ihr kommt auch noch früh genug auf den Boden der Tatsachen. Die Schmetterlinge im Bauch, die können bald abstürzen und das kann schon dann passieren, wenn er beim Hochzeitstanz ihr auf die Füße tritt. Oder wenn im Alltag die sogenannten Kleinigkeiten zu großen Krächen führen und die Tiernamen, mit denen man sich bezeichnet, auch immer größer werden. Schöne Worte über die Liebe und hochfliegende Liebesgefühle tragen eben nicht durch. Zur Liebe gehört immer schon eine Entscheidung. Die Entscheidung, genau diesen Menschen auch lieben zu wollen. Das heißt dann eben auch seine Macken im Alltag aushalten und bei Meinungsverschiedenheiten an der Entscheidung der Liebe festhalten. Wer meint, mit 1. Korinther 13 als Text bei der Trauung sei es getan? Oder wer das Hohelied der Liebe sozusagen als Maßstab von Liebe, die sein soll, anlegt, meist natürlich an die Liebe des anderen, der wird an diesem Text scheitern. Scheitern an diesem Text werden wir auch, wenn wir ihn als Maßstab für richtiges Christsein anlegen. So muss ein Christ sein, sonst ist er erstmal gar keiner. Dann wird dies wunderbare Kapitel zu einem unbarmherzigen Gesetz, zu einer zentnerschweren Last, die niederdrückt und im Leben von Christen zu schmerzhaften Verkrampfungen führt. Ich weiß, ich habe das schon mal erzählt, dass man mir als Jugendlicher von anderen Christen gesagt hat, setze statt Liebe deinen Namen ein. Kann mal jeder für sich so in Gedanken machen. In meinem Fall heißt das dann, Eckart ist geduldig und freundlich, Eckart verliert nie die Beherrschung, Eckart trägt keinem etwas nach, Eckart erträgt alles, glaubt alles, oft alles und so weiter. Und bei jedem Wort weiß ich, das ist nicht so. So bin ich nicht. Das ist zu hoch für mich. Da reiche ich nicht mal ansatzweise ran. Und so sehr ich mich auch anstrengen mag, wie viel psychologische Methoden und Tricks ich auch erlerne, diesen Maßstab werde ich nie vollkommen erfüllen können. Da bin ich ein armseliger Mensch, da kann ich mich nur beschämt in eine Ecke zurückziehen. Und mich hat dieser Rat, der vielleicht gut gemeint war, ich weiß es nicht, setze statt Liebe deinen Namen, der hat mich nicht weitergebracht in meinem Christsein. Der hat im Gegenteil mich zweifeln lassen an meinem Christsein. Vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, kennt ihr ja auch diese Gedanken, was hier über die Liebe gesagt ist. Das können wir doch niemals schaffen. Das ist zu steil für uns. Diese Höhe schaffen wir nicht. Das ist wie beim Hochsprung, wenn man den einen Anlauf nach dem anderen nimmt und immer wieder nur die Latte reißt. Hoffnungslos. Wir schaffen das nicht. Sollen wir das auch überhaupt schaffen? Nein, wir sollen es nicht schaffen, denn wir können es nicht schaffen. Wir nicht. Diese Liebe zu erzeugen, das ist Menschen unmöglich. Und wenn man dieses Kapitel genau liest, dann findet man darin keinen einzigen Imperativ, keine Aufforderung, kein Befehlswort, kein Ausrufezeichen, kein Du sollst, du musst, nichts davon. Dass man das Lieben nämlich nicht befehlen kann, das wusste Paulus auch. Nein, wir sollen es nicht schaffen. Karl Barth hat recht, der einmal über dieses Kapitel gesagt hat, die Liebe von 1. Korinther 13 ist keine menschliche Möglichkeit, sondern die Möglichkeit Gottes mit uns Menschen. Das muss man sich wie so ein Bonbon auf der Zunge zergehen lassen. Die Liebe von 1. Korinther 13 ist keine menschliche Möglichkeit, sondern die Möglichkeit Gottes mit uns Menschen. Diese Liebe, von der Paulus hier schreibt, ist für uns unverfügbar und nicht machbar. Wir müssen auch nicht versuchen, auf irgendeine Weise diese Liebe vom Himmel herunterzuholen. Sie ist nicht von selbst aus eigenem Antrieb, sondern sie ist nämlich von selbst aus eigenem Antrieb zu uns runtergekommen. Gottes Liebe heißt Jesus Christus. Und damit hat Gottes Liebe einen Namen und damit ist Gottes Liebe unverwechselbar. Diese Liebe Gottes hat sich nämlich zu uns auf den Weg gemacht und ist zu uns auf die Erde gekommen, sichtbar geworden in Jesus Christus. Und diese Liebe ist auch eine klare Entscheidung, lieben zu wollen. Dich und mich lieben zu wollen. Dazu hat Gott sich entschieden. Es ist ja nicht von ungefähr, dass die Väter unserer Perikopenordnung diesen Abschnitt gerade dem Sonntag Estomihi zugeteilt haben und auch die neue Perikopenrevision daran nichts ändert, sondern daran festhält. Denn mit dem Sonntag Estomihi beginnt die Woche, ich habe das vorhin schon gesagt, in der wir im Kirchenjahr die Leidenszeit Jesu, seinen Weg nach Jerusalem bedenken. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. So lautet der Wochenspruch, den wir gehört haben. Und wir beginnen diesen Weg Jesu, den Weg der menschgewordenen Liebe Gottes ans Kreuz nachzugehen, zu bedenken. Und so steckt auch schon in der liturgischen Tradition ein Hinweis, wie dieser Text 1. Korinther 13 zu verstehen ist. Viele Jahre, nachdem man mir diesen fatalen Rat gegeben hatte, setze statt Liebe deinen Namen ein, habe ich bei einem Ausleger von 1. Korinther 13 den Hinweis gefunden, setze statt Liebe Jesus. Und ich kann euch sagen, das ist eine Befreiung gewesen. Wie anders klingt das? Wenn ich in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel reden könnte, aber Jesus nicht habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Und dann Jesus ist geduldig und freundlich. Jesus kennt keinen Neid. Jesus sucht nicht den eigenen Vorteil. Jesus trägt keinem etwas nach. Jesus trägt alles, hofft alles und so weiter. Und jeder dieser wunderbaren Sätze der Liebe trifft auf Jesus zu. Zu jedem lässt sich garantiert eine neutestamentliche Geschichte finden. So ist Jesus. Und so geht er mit dir und mit mir um. So sieht Gottes Liebe aus. Und 1. Korinther 13 wird, wenn wir überall statt Liebe Jesus einsetzen, wird es zu einem hellstrahlenden Diamant, aus dem viele wunderbare Farben leuchten. Und seit Jesu kommen ist diese Spur der Liebe Gottes unverwischbar und unverlierbar in unsere Welt eingezeichnet. Ja, ein Stück vom Himmel ist auf die Erde gekommen. Und diese Liebe ist nicht nur irgendwie da, sondern sie ist auch zu haben. Wir können an ihr Anteil bekommen. Wir können etwas von ihren Kräften und Wirkungen erfahren. Paulus schreibt einmal an die Gemeindeglieder in Rom, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das heißt, wo Menschen Jesus Christus als ihren Herrn erkennen und anerkennen, da werden sie angeschlossen an den Kraftstrom dieser Liebe. Da erfahren sie, dass diese Liebe anfängt, ihr Leben zu erneuern und umzugestalten. Und dazu sind keine neuen Kraftanstrengungen und Höchstleistungen gefordert, sondern einfach das Eintreten in das Kraftfeld der Liebe Gottes. Und das dann durch sein stilles Wirken unser Leben nicht lässt, wie es ist. Damit wir das sogenannte Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13 richtig verstehen und auch begreifen, was es praktisch mit unserem Leben als Christ zu tun hat, dann müssen wir den Zusammenhang beachten, in dem der Text steht. Es wäre sowieso immer gefährlich, Texte aus ihrem Zusammenhang zu reißen. Paulus hat dieses Kapitel eingefügt in seine Ausführungen über die Gemeinde. Voraus geht das Kapitel 12, wo Paulus von der Gemeinde als dem Leib schreibt und seine Lehre von den Gaben, den Charismen beginnt, die er dann im Anschluss in Kapitel 14 fortsetzt. Das heißt, in 1. Korinther 13 geht es auch um das Miteinanderleben in der Gemeinde. Nachdem Paulus in 1. Korinther 12 viele unterschiedliche Geistesgaben, die alle wichtig sind zum Gemeindeaufbau, behandelt hat, schreibt er dann als Überleitung zu unserem Text, und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über alles hinausführt. Und dann folgt das Hohelied der Liebe. Das heißt, für Paulus ist die Liebe größer, entscheidender und wichtiger als alle anderen Charismen und Gaben. Wichtiger, größer als Weisheit, als Prophetie, als Zungenrede, als Krankenheilung, als Wundertaten und so weiter. Die Liebe ist das Wichtigste für den Aufbau des Leibes Christi. Und der Satz, der dann auf das Hohelied der Liebe folgt, also nach, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber am größten ist die Liebe. Der Anschlusssatz lautet, das soll also euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Die Antwort auf die Frage, was ist das Wichtigste für den Gemeindeaufbau, lautet bei Paulus ganz klar die Liebe. Übrigens sind wir damit ja auch wieder bei der Jahreslosung. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Wir haben festgestellt, dass wir von uns aus die Liebe, die Paulus in 1. Korinther beschreibt, nicht bringen können. Als Maßstab, als Messlatte können wir nur daran scheitern. Wir haben weiter festgestellt, dass Jesus so ist wie diese Liebe. Ja, Jesus, diese Liebe selbst ist. Und wir haben festgestellt, dass Paulus auf diese Liebe hinweist, wenn es darum geht, wie Christen in einer Gemeinde miteinander leben. Wie kriegen wir das zusammen? Wie verhält sich das zueinander? Ich möchte das an den 15 Eigenschaften der Liebe deutlich machen, die in Vers 4 bis 7 stehen. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Im Deutschen klingt das wie 15 Adjektive, Eigenschaftswörter. Im Griechischen stehen hier 15 Verbformen. Tu-Wörter hat man die mal früher genannt. Das heißt, es geht darum, was Liebe tut. Und damit wird deutlich, Liebe, das ist nicht ein Gedankengebäude, ein Gefühl, sondern Leben, eine Bewegung. Liebe ist von ihrem Wesen her immer eine Bewegung, eine Ausrichtung auf etwas, zum Beispiel eine Person hin. Wer liebt, hat nicht sich, sondern den oder die andere im Blick. Immer wenn ein Mann eine Frau oder eine Frau einen Mann liebt, ist das so. Oder es ist keine Liebe. Echte Liebe fragt nicht danach, was bringt mir das, sondern wie kann ich dem oder der anderen helfen, eine Freude machen und so weiter. Und diese Grundstruktur der Liebe wird an Jesus Christus deutlich. Er hat nicht an sich gedacht, sondern, wie es ein alter Liedvers sagt, hat dann auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Schon in Jesaja 53 steht, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus ging es nicht um sich, sondern um uns. Und mir ist im Nachdenken über das hohe Lied der Liebe die Verbindung zu einem anderen Lied im Neuen Testament deutlich geworden, dem Christuslied in Philipper 2. Paulus lobt die Gemeinde in Philipper 1 sehr und schreibt dann in Philipper 2 am Anfang, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Damit meint er nicht, dass alle gleich oder gleichförmig sein sollen und denken sollen, sondern er schreibt weiter, eines Sinnes sein, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich. Als Christen in einer Gemeinde eines Sinnes sein, heißt nicht gleichförmig zu sein, sondern die gleiche Ausrichtung zu haben. Nicht auf sich zu sehen, sondern auf das, was dem anderen dient. Und deshalb schreibt Paulus in Philipper 2, tut nichts aus Eigennutz oder aus Eitelkeit, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder soll nicht auf das eigene Wohl bedacht sein, sondern auch auf das Wohl der anderen, auf das, was dem anderen dient. Das ist die Ausrichtung der Liebe, wie Paulus sie auch in 1. Korinther 13 beschreibt. Die Liebe Jesu Christi ist ausgerichtet auf uns. Und weil wir als Christen von dieser Liebe leben, beziehungsweise im Kraftfeld dieser Liebe leben, können wir ausgerichtet sein auf andere. Von Martin Luther stammt der berühmte Satz, Gott ist ein glühender Backofen voll Liebe. Finde ich immer wieder schön. Wer sich zu Gott hält, wird erwärmt von dieser Liebe. Und das verändert. Die Strahlkraft der Liebe Gottes ist so mächtig, dass niemand davon unverändert bleibt. Umgekehrt, Wenn wir bei uns feststellen, dass unsere Liebe klein und schwach ist, dann können wir neu Kraft der Liebe tanken und bekommen, wenn wir uns selbst von der Liebe Gottes neu erwärmen lassen. Ein modernes Bild, ähnlich wie der glühende Backofen, ist ein physikalisches Kraftfeld. Und alles, was innerhalb dieses Kraftfeldes ist, wird davon durchdrungen und hat Anteil an diesem Kraftfeld. Wer in das Kraftfeld der Liebe Christi eintritt, der bleibt von ihren Wirkungen nicht unberührt. Wenn ich mich, um im Lutherbell zu sprechen, der wärmenden Liebe Jesu Christi aussetze, verändert sie mich, dann bleibe ich nicht kalt. Das ist etwas, was nicht von jetzt auf gleich passiert, aber nach und nach. Christsein, Glauben, Leben in der Liebe ist ein Prozess. Nicht ein einmaliges Ereignis, nicht etwas, was man hat oder nicht hat, sondern ein Prozess. Angeschlossen an den Kraftstrom der Liebe Christi werden wir nicht bleiben, wie wir sind. Die Liebe wird Raum gewinnen in uns und zunehmen. Sie ist nicht Voraussetzung oder Messlatte, sondern eine Verheißung, ein Ziel. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt ist, ist Gottes Möglichkeit für uns und mit uns. So wie Karl Barth das gesagt hat, die Liebe von 1. Korinther 13 ist keine menschliche Möglichkeit, sondern die Möglichkeit Gottes mit uns Menschen. Klar ist, so wie Paulus es am Ende dann von 1. Korinther 13 schreibt, alles, was wir jetzt denken, reden, tun und handeln, hat immer nur bruchstückhaften, fragmentarischen Charakter. Er schreibt vom Teil des Ganzen oder Stückwerk. Aber dieses Fragmentarische, dieses Stückwerk hat ein Ziel. Das Ziel, das Vollkommene. Alles Bruchstückhafte und Fragmentarische unseres Lebens wird einmal zum Ziel kommen. Welch eine Verheißung und welch ein Trost. Und deshalb müssen wir auch nicht resignieren. Und wenn wir mal wieder versagen oder feststellen, wie schwer es uns fällt, Jesus nachzufolgen und seine Liebe zu leben. Aber es bleibt. Die Liebe von 1. Korinther 13 ist Gottes Möglichkeit mit uns. Er will uns verändern. Wir müssen dafür nur im Kraftfeld seiner Liebe bleiben. Um es nochmal mit dem Bild von Martin Luther vom glühenden Backofen zu sagen, lasst uns auf der Ofenbank zusammenrücken. Lasst uns Gottes Liebe spüren, dann wird uns warm ums Herz und wir spüren, wie gut es ist, gemeinsam unterwegs zu sein mit der Liebe Christi in uns auf dem Weg zu den anderen Menschen, damit auch sie erfasst werden von der Liebe Gottes, die sie in und durch uns erfahren. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.